Hallo und herzlich willkommen. Heute liegt hier eine ganz besondere Quelle vor uns, die du uns geschickt hast. Die offizielle Vereinschronik des SV Rhythmus. Das ist im Grunde eine Zeitreise, eine detaillierte Chronik über 60 Jahre Geschichte eines lokalen Sportvereins. Unsere Mission heute ist also, wir gehen mal durch diese Zeitleiste durch und versuchen herauszufinden, wie aus einer ganz kleinen Idee von nur 31 Leuten ein echtes Zentrum für eine ganze Gemeinschaft werden konnte. Wir wollen die Schlüsselmomente finden, aber eben auch die kleinen, fast schon skurrilen Details, die so eine Geschichte erst richtig menschlich machen.
Und genau das ist das Spannende. Die Geschichte von diesem Verein ist quasi ein Mikrokosmos für Gemeinschaftsbildung. Vordergründig geht's natürlich um Fußball, ja? Aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man die DNA des Ehrenamts, diesen schrittweisen Aufbau von etwas Bleibendem aus dem Nichts. Es geht um Identität, die über Jahrzehnte weitergetragen wird. Wir können hier wirklich wie im Zeitraffer zusehen, wie aus purer Leidenschaft eine Institution wird.
Okay, dann fangen wir ganz am Anfang an. Wir sind im Jahr 1959. Am 29. März wird der Verein von 31 Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen. Und die Bedingungen, also die muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, die Umkleidekabine war eine 3x4 Meter große Bauhütte.
Okay.
Und zum Waschen nach dem Spiel ging es in den Bach daneben.
Das ist ein fantastischer Einstieg, weil er sofort alles Unwichtige ausblendet. Da gab es keinen Komfort, keine modernen Anlagen, nichts. Da war nur dieser pure Wille, gemeinsam Fußball zu spielen. Und dieser Gründungsmythos, sich im Bach waschen zu müssen, das ist doch die Art von Geschichte, die zusammenschweißt, oder?
Absolut.
Das ist die Basis, auf der alles aufbaut. Eine fast schon sture Leidenschaft und ein Gemeinschaftsgeist, der sagt, egal wie die Umstände sind, wir machen das jetzt.
Und diese Gemeinschaft findet erstaunlich schnell zu einer eigenen Identität. Ich sehe hier, schon 1961, also nur 2 Jahre nach der Gründung, da entsteht das Vereinslied »Grün und Weiß, wie lieb ich dich«.
Ja.
Das ist doch bemerkenswert. Bevor man vielleicht an eine richtige Dusche denkt, schreibt man erstmal ein Lied.
Das ist ein entscheidender Punkt. Es zeigt, was die Priorität war. Es ging zuerst um die Kultur, um das Wir-Gefühl. Ein Lied ist ja ein emotionaler Anker. Es ist etwas, das über den reinen Sport hinausgeht und eine gemeinsame Identität stiftet. Man schafft ein Ritual, ein unglaublich cleverer und wichtiger Schritt, lange bevor man die materiellen Grundlagen perfektioniert hat.
Die materiellen Grundlagen folgen dann aber. 1965 ist Baubeginn für das erste eigene Vereinsheim. Das wird dann im Juli 1967 fertig. Endlich ein richtiges Zuhause. Und kaum steht das Haus, stoße ich hier auf eine Anekdote von 1968, die ich zuerst für einen Witz gehalten habe.
Mhm.
Der Wirt erhöht eigenmächtig den Bierpreis von 50 auf 60 Pfennig pro halbe.
Okay, 10 Pfennig.
Und die Reaktion des Vereins ist nicht etwa ein Achselzucken, nein, die Chronik vermerkt ernsthafte Ermahnungen durch die Vorstandschaft. Das klingt ja wie eine diplomatische Krise. Was war da los?
Ja, das ist mein absoluter Lieblingspunkt in dieser ganzen Chronik, weil es so viel über die Funktion dieses Ortes aussagt. Auf den ersten Blick ist es ja eine Lappalie, 10 Pfennig.
Richtig.
Aber wenn man genauer hinsieht, verteidigt der Vorstand hier das Herzstück des Vereinslebens. Das Vereinsheim war ja nicht nur ein Ort, um ein Bier zu trinken. Es war der soziale Kitt, der Ort, an dem Siege gefeiert, Niederlagen analysiert, Freundschaften gepflegt wurden. Ein bezahlbares Bier war Teil dieses ungeschriebenen Gesellschaftsvertrags.
Ah, okay.
Und eine Preiserhöhung von 20% war ein Angriff auf die Zugänglichkeit dieses Rituals. Der Vorstand hat also nicht den Bierpreis verteidigt, sondern die soziale Funktion des Vereins.
Das ist eine super Perspektive. Es ging also um die Verteidigung des Lagerfeuers, nicht um den Preis des Getränks. Und dieses Lagerfeuer brennt offenbar immer heller. In den 70ern wird klar, der Verein etabliert sich und wächst. Das gerade erst gebaute Vereinsheim wird schon 1970 erweitert. Und dann kommt 1974 ein wirklich symbolischer Akt.
Der Maibaum.
Genau. Der Verein stellt zum ersten Mal zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr einen Maibaum auf.
Und damit ist der Schritt vom reinen Sportverein zur Dorfinstitution endgültig vollzogen. Der Maibaum ist in Bayern ein zentrales Symbol der Dorfgemeinschaft. Indem der Sportverein hier mit der Feuerwehr der anderen großen traditionellen Institutionen zusammenarbeitet, signalisiert er, wir sind nicht nur für uns da, wir sind ein tragender Pfeiler dieses Ortes. Das ist eine ganz bewusste Verankerung im sozialen Gefüge.
Parallel dazu geht die schrittweise Modernisierung weiter. Ich sehe hier lauter kleine, aber feine Details. 1974 gibt es den ersten Telefonanschluss, wobei die Chronik trocken anmerkt, die Leitung sei seitdem nicht besser geworden. 1975 dann eine Schuhputzwaschanlage und die ersten Aluminiumtore. Das klingt nach Kleinigkeiten.
Aber das sind die Dinge, die den Alltag der Spieler wirklich verändern. Absolut. Das sind die Meilensteine des Alltags. Ein Telefon professionalisiert die Organisation. Plötzlich kann man Spiele einfacher vereinbaren, mit Verbänden kommunizieren. Man wird von außen ernster genommen.
Stimmt.
Und eine Schuhputzanlage, das klingt trivial, aber es ist ein Zeichen von Respekt und Wertschätzung gegenüber den Spielern. Es sagt, wir kümmern uns um euch. Man bewegt sich weg vom reinen Improvisieren der Anfangsjahre hin zu einer etablierten, soliden Struktur.
Okay, Sie haben also dieses Fundament in den 70ern geschaffen, sind im Dorfleben verankert. Aber um wirklich zu wachsen, brauchten Sie mehr als nur die Akzeptanz der Nachbarn. Sie brauchten eine offizielle Anerkennung, eine solidere Basis. Und genau das scheint die große Geschichte der 80er zu sein.
Das kann man so sagen. Der vielleicht wichtigste, wenn auch unspektakulärste, Punkt kommt 1980.
Lass mich raten, das Finanzamt.
Genau. Das Finanzamt erkennt die Gemeinnützigkeit an. Das ist ein bürokratischer Akt, aber mit enormen Folgen. Es ist die formale Bestätigung, dass die ganze ehrenamtliche Arbeit einen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Und es öffnet natürlich Türen für Spenden und Förderungen. Ohne diesen Status wäre das weitere Wachstum kaum denkbar gewesen.
Man merkt auch, dass der Verein jetzt in die Zukunft investiert. 1981 bauen die Mitglieder in Eigenleistung ein Gerätehaus. Zum 25-jährigen Jubiläum 1984 gibt es bereits 4 Jugendmannschaften. Da wächst also die nächste Generation heran. Und dann kommt 1986 etwas, das in der Chronik als Meilenstein markiert ist.
Die Flutlichtanlage.
Die Installation einer Flutlichtanlage. Das klingt erstmal nur technisch, aber was bedeutet so etwas konkret für einen kleinen Verein? Ist das nur, dass man länger spielen kann?
Oh, da steckt so viel mehr dahinter. Eine Flutlichtanlage ist ein echter Wendepunkt. Stell dir den Alltag vor, besonders von Herbst bis Frühling. Vorher war das Trainingsfenster winzig. Schulkinder kamen nach Hause und es wurde schon dämmerig.
Ja, klar.
Berufstätige hatten kaum eine Chance, unter der Woche zu trainieren. Plötzlich verdoppelt sich nicht nur die nutzbare Zeit des Platzes, sie wird auch viel flexibler. Es demokratisiert quasi den Zugang zum Sportplatz. Die Qualität des Trainings macht einen riesigen Sprung. Es ist der Schritt vom reinen Freizeitkick zur ernsthaften, strukturierten Vereinsarbeit.
Das leuchtet ein. Man ist nicht mehr nur vom Tageslicht abhängig. Das muss die Möglichkeiten des Vereins exponentiell erweitert haben. Und diese Erweiterung scheint sich in den 90ern dann in einem regelrechten Bauboom niederzuschlagen.
Ja, die 90er sind das Jahrzehnt der großen Sprünge. Das Fundament ist da, die Strukturen sind gewachsen und jetzt hat man den Mut für wirklich große Projekte. Es beginnt 1992 mit der Sanierung des alten Vereinsheims. Wieder mit viel Eigenleistung.
Wieder mit anpacken.
Genau. Aber das ist nur das Vorspiel für den Höhepunkt im Juli 1995. Die Einweihung des komplett neuen gemeinsamen Vereins und Feuerwehrhaus.
Und bei dieser Einweihung, das muss man sich mal vorstellen, spricht der Pfarrer laut Chronik die Worte: Jetzt gibt es den Segen Urbi et Orbi für Rhythmus, Mittenheim und den Rest der Welt.
Fantastisch.
Also Urbi et Orbi, das ist ja der päpstliche Segen für die Stadt Rom und den gesamten Erdkreis. Das ist schon ein ziemliches Selbstbewusstsein für ein lokales Vereinsheim.
Absolut. Aber es fängt diesen Moment der Euphorie und des Stolzes perfekt ein. Wenn eine kleine Gemeinschaft so etwas Großes gemeinsam auf die Beine stellt, dann ist das für sie in diesem Moment wirklich das Zentrum der Welt. Das ist keine Arroganz, das ist die pure Freude über das gemeinsame Geschaffene.
Mhm.
Und dass man sich das Haus mit der Feuerwehr teilt, ist der ultimative Beweis der Symbiose. Damit haben sie quasi in Beton gegossen, dass diese beiden Vereine das Herz vom Dorf sind. Das ist ein Statement.
Ein Statement, das offenbar Früchte trägt. Die Zahlen explodieren ja förmlich. Nur 3 Jahre später, 1998, hat der Verein schon 11 Jugend- und 4 Seniorenmannschaften. Das neue Haus scheint wie ein Magnet gewirkt zu haben und das Jahrzehnt endet dann passenderweise mit einer riesigen Feier zum 40. Jubiläum 1999.
Und die Entwicklung nach der Jahrtausendwende zeigt dann die nächste Stufe. Professionalisierung in der Verwaltung und, ganz wichtig, die Vertiefung der Partnerschaft mit der Kommune. 2001 werden offizielle Mitgliedsausweise eingeführt. Das klingt nach einer Kleinigkeit, aber es zeigt den Übergang von einer familiären Struktur zu einer, die auch bei hunderten Mitgliedern noch funktioniert.
Und dann wird 2003 die Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand ganz konkret. Die Stadt Unterschleißheim finanziert einen zusätzlichen Fußballplatz mit Flutlicht und die Erweiterung der Kabinen. Das ist doch ein Wendepunkt, oder? Bisher war vieles Eigenleistung.
Ja.
Und jetzt kommt die Stadt und investiert massiv.
Das ist ein ganz entscheidender Moment. Es zeigt, dass der Verein eine solche Relevanz für das soziale Leben in der Gemeinde erreicht hat, dass die Kommune sagt, in diese funktionierende Struktur zu investieren, ist eine Investition in die Bürgerinnen und Bürger. Der Verein hat über Jahrzehnte bewiesen, dass er verlässlich ist und eine unbezahlbare soziale Arbeit leistet. Die städtische Investition ist also nicht der Anfang von etwas, sondern die Anerkennung für das, was über 40 Jahre lang ehrenamtlich aufgebaut wurde.
Und das letzte Jahrzehnt der Chronik, die 2010er, steht dann ganz im Zeichen dieser gefestigten Position. 2012 kommt ein neuer Kunsthasenplatz, was die Trainingsbedingungen nochmal revolutioniert und wetterunabhängig macht. Und 2019 das große 60-jährige Jubiläum, das als unvergessliches Fest beschrieben wird. Wenn man diese ganze Linie von der Bauhütte und dem Bach bis zum Kunstrasenplatz mit Flutlicht zieht, ist das schon eine unglaubliche Entwicklung.
Das ist es. Es ist die Summe aus unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit, aus hunderten kleinen und großen Entscheidungen. Vom Vereinslied, das die Seele gestärkt hat, über die Intervention beim Bierpreis, die den sozialen Raum geschützt hat, bis hin zu den großen Bauprojekten. Jeder einzelne Schritt war ein Baustein für das, was der Verein heute ist.
Also, was bedeutet das alles für dich, wenn du dir diese Geschichte ansiehst? Für mich ist diese Chronik so viel mehr als eine trockene Auflistung von Daten. Sie ist die Blaupause dafür, wie Menschen mit Engagement, Hartnäckigkeit und einem unbedingten Gemeinschaftssinn über Jahrzehnte hinweg etwas Nachhaltiges schaffen können. Die Reise von der improvisierten Bauhütte zu dieser modernen Sportanlage ist ja im Grunde die Geschichte, wie man ein Zuhause für eine Gemeinschaft baut.
Und wenn wir das auf eine übergeordnete Ebene heben, dann zeigt uns diese Chronik, was der wahre Wert von lokalen Vereinen ist. Sie sind die Werkstätten unserer Gesellschaft, in denen sozialer Zusammenhalt hergestellt wird. Nicht in Sonntagsreden, sondern ganz praktisch. Beim gemeinsamen Bauen, beim Organisieren eines Festes oder eben bei der Verteidigung eines fairen Bierpreises.
Mhm.
Was diese Geschichte aus Rietmoos wirklich offenbart, ist ein Muster. Starke Gemeinschaften entstehen nicht durch große Gesten, sondern durch das erfolgreiche Meistern einer langen Reihe von kleinen, alltäglichen Herausforderungen. Jedes gelöste Problem wird zu einer weiteren Schicht gemeinsamer Geschichte und gegenseitigen Vertrauens.
Zum Abschluss noch ein Gedanke, den du mitnehmen kannst. Der Slogan des Vereins heute lautet: Dein Verein, dein Ort, dein Spiel. Mehr als nur Fußball. In einer Zeit, in der sich so viel von unserem sozialen Leben in den digitalen Raum verlagert, in der wir uns in Online-Communities treffen, da wirft diese sehr physische, sehr lokale Geschichte eine spannende Frage auf.
Nämlich die Frage, welche Rolle ein solcher Ort, ein echtes, greifbares Vereinsheim aus Stein und Holz, heute spielt. Ist seine Funktion als realer Treffpunkt, als das sprichwörtliche Lagerfeuer, an dem man sich von Angesicht zu Angesicht begegnet, in unserer immer digitaleren Welt vielleicht nicht nur nostalgisch, sondern sogar wichtiger und radikaler als je zuvor?